Deutschlandfunk Nova. Update.
Es kann nicht sein, dass sich Unternehmen mit einer Zielgröße null aus der Verantwortung entziehen.
Katharina Barley, die geschäftsführende Bundesfamilienministerin, macht Druck auf die Wirtschaft. Sie will, dass der Frauenanteil in den Führungsetagen nach oben geht. Die Bundesregierung hatte dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Und die kommt zu dem Ergebnis, ja, schon, die Frauenquote wirkt, aber eben nur da, wo sie auch gilt. Drumherum ändert sich wenig. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Seit 2016 müssen in den Aufsichtsräten von 105 großen Firmen 30% der Stellen mit Frauen besetzt werden. So hat es die Bundesregierung beschlossen. Das funktioniert grundsätzlich auch, steht jetzt im Managerinnenbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Im Schnitt schaffen es die Unternehmen, die Quote zu erfüllen. Konkret heißt das, 2/3 der Firmen kommen auf den geforderten Wert oder liegen höher. Alle kriegen es zwar nicht hin, aber zumindest gibt es in keinem der Unternehmen einen Aufsichtsrat ohne Frauen. Aber, sagt Forschungsdirektorin Elke Holz dem RBB, das Ganze hat keine Signalwirkung auf andere Bereiche. Andere Unternehmen ziehen nicht nach. Und die Vorstände oder die Geschäftsführungen, also die Etagen drunter, da wo keine Quote gilt, sind immer noch hauptsächlich in Männerhand.
Da ist sicherlich auch viel Nachholbedarf, sodass die Unternehmen sich jetzt ganz massiv darauf konzentrieren sollten, in diese Führungsebenen direkt unterhalb des Vorstandes mehr Frauen zu befördern oder einzustellen, damit auch der Pool der Frauen größer wird, aus denen dann die Vorstände gewonnen werden können.
Ohne Druck und drohende Sanktionen bewegt sich also nichts, sagt Elke Holst. Vor allem bei Banken und Versicherungen sehe es mau aus.
Es gibt Studien dazu direkt aus dem Bereich, die sagen, dass in den Banken und Versicherungen, also im Finanzbereich, doch noch eine männliche Führungskultur herrscht. Und da ist es natürlich schwieriger, Geschlechterstereotype abzubauen und Normen abzubauen.
Wenn das nicht freiwillig geht, brauchen wir auch hier klare Vorschriften, fordern die Forscher. Sie verlangen aber noch mehr, dass Geschlechterklischees in der Gesellschaft bekämpft werden und die Politik die Rahmenbedingungen verbessert. In anderen Ländern gehe das doch auch, sagt Mitautorin Katharina Wrohlich.
Gerade in Frankreich und Schweden ist es viel selbstverständlicher, dass Kinder auch schon viel früher in eine Kindertagesbetreuungseinrichtung kommen. Und erwerbstätige Mütter sind viel selbstverständlicheres, als es vor allem in Westdeutschland lange Zeit der Fall war.
Dass selbst die vermeintlich guten, nackten Zahlen der Frauenquote in Aufsichtsräten nicht wirklich was bringen, meinen Wissenschaftler der Uni Mainz. Sie sagen, dass viele der neuen Frauen in den Chefetagen offenbar nur wenig zu sagen haben. Sie würden deutlich seltener in einflussreiche Ausschüsse des Aufsichtsrats berufen als Männer. Das wirke sich auch auf den Lohn aus. Die Forscher sprechen deshalb von einer neuen, gläsernen Decke. Und das trotz Quote.
Was sonst noch wichtig war?
Der ehemalige Chefberater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, muss sich einen neuen Job suchen. Den als Herausgeber der rechtspopulistischen Nachrichtenseite Breitbart News ist er los. Und Stefan Bierling, Politologe von der Uni Regensburg, glaubt nicht, dass Bannon in Zukunft noch politisch Einfluss nehmen kann.
Ich glaube, das ist vorbei. Steve Bannon hat im Grunde mit Trump, den er ja ideologisch mehr oder weniger mit ausgebildet hat, dessen Wahlkampf er geleitet und zum Sieg geführt hat, ein Monster geschaffen, das ihn jetzt verspeist hat. Breitbart News hat er verloren, das heißt, er hat kein Forum mehr, jetzt wirklich massiv auf amerikanische Politik Einfluss zu nehmen.
Bierling im Interview mit dem Deutschlandfunk. Eine offizielle Begründung dafür, dass Bannon bei Breitbart geht, gibt es nicht. Das Ganze dürfte aber mit dem Wirbel zu tun haben, den das Buch Fire and Fury letzte Woche ausgelöst hat. Viele Zitate in dem Buch sind von Bannon. Er greift darin US-Präsident Trump und seine Familie an. Trump hatte danach getwittert, Bannon habe den Verstand verloren. Bannon hatte seine Äußerungen zwar bedauert, sie aber nicht zurückgenommen. US-Medien vermuten, dass Bannon Breitbart verlassen muss, weil die Milliardärsfamilie Mercer Druck gemacht hat. Sie soll der wichtigste Geldgeber für Breitbart sein und hatte öffentlich gesagt, dass sie mit Bannon nichts mehr zu tun haben will. In Tunesien gibt es seit Tagen Demonstrationen und Ausschreitungen. Auch in der Nacht haben wieder hunderte Menschen protestiert. Sie kritisieren das neue Finanzgesetz. Es ist seit Anfang des Jahres in Kraft und macht zum Beispiel Benzin, Gas und bestimmte Lebensmittel teurer. Diese Demonstrantin meint:
Dieser Staatshaushalt dient dazu, das tunesische Volk auszuhungern. Die armen Regionen und Bevölkerungsschichten werden noch weiter verarmen.
Laut dem Innenministerium wurden seit dem Wochenende mehr als 200 Menschen verhaftet und knapp 50 Sicherheitskräfte verletzt. Wie viele Demonstranten verletzt wurden, ist nicht bekannt. In der Nacht zum Montag war bei Protesten ein Mann getötet worden. Die Umstände sind nicht klar. Im Nordwesten von Syrien sind tausende Menschen auf der Flucht. Regierungstruppen versuchen dort seit Ende Dezember verstärkt, Rebellengebiete einzunehmen. Die Vereinten Nationen melden, dass schon fast 100.000 Menschen vertrieben wurden. Sie sollen vor allem in Richtung türkische Grenze geflohen sein. Die ist seit einer Weile geschlossen. Vorher hatte die Türkei 3 Millionen Syrer aufgenommen. Die türkische Regierung fordert Russland und den Iran dazu auf, die syrische Regierung zum Stopp der Offensive zu bewegen. Russland und der Iran stehen auf der Seite von Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Die Türkei ist einer seiner schärfsten Kritiker. Trotzdem versuchen die Länder gemeinsam, eine politische Lösung für den Bürgerkrieg zu finden. Die Region Idlib hatten sie letztes Jahr eigentlich zur Deeskalationszone erklärt. Catherine Deneuve erkennt sich in der aktuellen MeToo-Debatte ganz und gar nicht wieder. Die französische Schauspielerin hat zusammen mit anderen Frauen einen offenen Brief unterschrieben, der heute in der französischen Zeitung Le Monde abgedruckt wurde. In der Printausgabe werden 20 Namen genannt. In der Online-Ausgabe der Zeitung haben sich insgesamt 100 Frauen dem Brief angeschlossen. Gleich im ersten Satz heißt es: Vergewaltigung ist ein Verbrechen, aber Flirten ist kein Delikt. Die Psychoanalytikerin Sarah Schisch hat auch unterschrieben.
Wir sind in einen Krieg der Geschlechter eingetreten. Was vorher noch als charmant oder verführerisch gegolten hat, wird nun mit der schlimmsten Schweinerei in Verbindung gebracht. Wir sagen, es gibt eine Freiheit zu belästigen. Das bedeutet, wir weigern uns, eine direkte oder wiederholte Anmache mit einer Vergewaltigung gleichzusetzen. Der aufdringliche, etwas direktere Flirt gehört zum sozialen Spiel dazu.
Unterzeichnet haben den Brief unter anderem Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen. Die MeToo-Debatte läuft seit Oktober. Angestoßen durch die Sexismusvorwürfe gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Mehr zum Thema auch in dieser halben Stunde hier in der Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Brief von Deneuve und anderen Frauen aus Frankreich sorgt für viel Kritik. Manche finden ihn aber auch gut. Tag 35 schreibt bei Tagesschau: Endlich mal eine Gegenbewegung. Ich bin froh, in einer aufgeklärten und damit auch einer kontroversen Gesellschaft leben zu dürfen. Von Hut schreibt: Es kann sein, dass alle Beschuldigten auch schuld sind. Es ist aber auch gut möglich, dass manche Anschuldigungen überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Insofern haben die Damen nicht vollkommen recht, aber auch nicht unrecht. In jedem Fall sollte darüber nachgedacht werden. Sven Ganzko twittert: Ich frage mich, wer in der MeToo-Debatte ungeschicktes Flirten ernsthaft zum Delikt erheben wollte. Dieser unter anderem von Catherine Deneuve unterschriebene Brief ist ein treffendes Beispiel dafür, wie im Rahmen konservativer Gegenbewegungen Argumente entstellt und verdreht werden. Vera Schröder schreibt: Das Durchschnittsalter der 20 Unterzeichnerinnen des Le Monde-Briefs liegt bei 62,6. Sorry, aber time's up. User Daumenbart meint: Das Problem an der MeToo-Debatte ist, dass es sie nicht geben dürfte, aber immer geben muss.
Was noch wichtig wird:
Noch morgen wollen CDU, CSU und SPD beraten, ob sie sich eine große Koalition vorstellen können. Dann wollen sie entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Die SPD-Spitze hat aber von einem Parteitag nur ein Mandat für ergebnisoffene Gespräche bekommen. Deshalb müssten die Mitglieder dann nochmal grünes Licht geben. Medien berichten auch heute von Zwischenergebnissen aus den Gesprächen. Offenbar wollen Union und SPD mehr Druck auf die Autoindustrie ausüben und Dieselnachrüstungen durchsetzen.
Und sonst in der Welt?
Im Südosten Nigerias hat es bei Kämpfen zwischen muslimischen Viehhirten und christlichen Bauern viele Tote gegeben. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden des südöstlichen Bundesstaats Benue starben allein in den vergangenen Tagen 80 Menschen. Der Konflikt zwischen beiden Gruppen schwelt schon seit Jahrzehnten. Zum einen geht es dabei um Weide- und Ackerland, zum anderen aber auch um Ethnie und Religion. Die muslimischen Hirten gehören meist der Volksgruppe der Fulani an, die ursprünglich als Nomaden lebte. Neue Gewalt zwischen Bauern und Hirten gibt es vor allem, seit in Benue ein neues Gesetz in Kraft ist, das den Fulani das Nomadenleben verbietet. Die Regierung argumentiert, sie wolle damit die Landkonflikte beenden. Vertreter der muslimischen Hirten wollen das so aber nicht hinnehmen. Ein Vermittlungsversuch von Nigerias Präsident Muhammadu Buhari hatte keinen Erfolg. Die International Crisis Group warnt, die Auseinandersetzungen könnten für Nigeria so gefährlich werden wie der Aufstand der Islamistengruppe Boko Haram im Nordosten des Landes. Babys wickeln ist nicht nur eine Aufgabe für Frauen. So sieht es die Stadtverwaltung von New York und verlangt deshalb von Restaurants, Cafés und Geschäften, auch auf allen Herrentoiletten Wickeltische aufzubauen. Ein entsprechendes Gesetz soll innerhalb von 6 Monaten umgesetzt werden. Nach Aussagen von Bürgermeister Bill de Blasio sind Väter und Eltern, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, viel zu oft von Angeboten für Familien ausgeschlossen. Das solle sich jetzt ändern. Schon 2016 hatte der damalige US-Präsident Barack Obama per Gesetz angeordnet, dass Wickeltische in allen Bundesgebäuden stehen müssen. In New York gibt es wenige öffentliche Toiletten. Die Leute nutzen eher Kneipen und Restaurants. Existiert der Weihnachtsmann wirklich? Weil eine Verkäuferin in Spanien einer jungen Kundin die Wahrheit gesagt hat, wurde sie gefeuert. Ein Gericht in Madrid hat jetzt entschieden, die Kündigung aus Disziplinargründen war rechtens. Der Vorfall ist schon 2 Jahre her. Vor Heiligabend 2015 hatte die Frau in der Schmuck- und Uhrenabteilung eine 7-Jährige aufgefordert, mit ihrem Vater woanders hinzugehen, damit die Mutter in Ruhe die Weihnachtsgeschenke kaufen könne. Das Kind soll darauf entsetzt reagiert haben. Der Abteilungsleiter musste sich bei der Familie entschuldigen.
Wissensnachrichten.
Wie wirkt sich der Klimawandel aufs Meer aus? Das haben Wissenschaftler in Australien untersucht, indem sie den Klimawandel in Wassertanks künstlich herbeigeführt haben. Im Studio ist Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten. Was kam bei diesem vorzeitig herbeigeführten Klimawandel raus?
Ja, dass das Gleichgewicht des Ökosystems ziemlich empfindlich gestört wurde, und zwar konkret die Nahrungsketten im Meer. Das heißt, es könnte dann irgendwann nicht mehr genügend Nahrung im Meer geben.
Was haben die Wissenschaftler genau gemacht?
Sie haben insgesamt 12 Wassertanks hergerichtet, sehr große Tanks, die jeweils mit 1800 Litern Wasser befüllt wurden und die auch sehr aufwendig hergerichtet. Es gab Sandzonen, Seegraswiesen, da wurden Algen hineingesetzt, Krebse, Schwämme, Schnecken, Fische. Also die Forscher haben versucht, künstlich einen Lebensraum zu schaffen, der dem Meer an der südaustralischen Küste ähnelt, und dann verschiedene Umweltszenarien durchgespielt. Also was passiert, wenn das Wasser wärmer wird? Was passiert, wenn mehr Kohlenstoffdioxid dazukommt? Also wenn das Wasser saurer wird?
Und was hatte dann die stärksten Auswirkungen auf das Wasser?
Wenn verschiedene Faktoren gleichzeitig auftraten, also das Wasser sowohl wärmer wurde als auch saurer, konkret handelte es sich um eine Zunahme der CO2-Konzentration auf 900 ppm und einen Anstieg der Temperatur um 2,8 Grad. Das führte dann im Wassertank sozusagen zum Kollaps des Nahrungsnetzes.
Und warum das?
Ja, weil sich in dem wärmeren und saureren Wasser deutlich mehr Cyanobakterien ausbreiten konnten, die nicht so gut als Nahrung verwertet werden. In der Natur geht es ja letztendlich fast immer um das Fressen oder Gefressenwerden. Und die große Anzahl an Cyanobakterien, die hat dann andere Organismen in der Nahrungskette verdrängt, wie Phytoplankton. Das heißt, es stand für die Organismen in der nächsthöheren Stufe der Nahrungskette weniger Nahrung zur Verfügung. Und dadurch, dass die Nahrungskette direkt am Anfang nicht mehr funktionierte, hat sich das auf das gesamte Ökosystem im Wassertank ausgewirkt. Wobei man dazu sagen muss, dass sich die Ergebnisse nicht 1:1 auf das echte Meer übertragen lassen. Da wird das System dann doch von deutlich mehr Faktoren beeinflusst. Und die Forscher schließen übrigens auch nicht aus, dass sich ein Ökosystem durchaus an langsame Veränderungen anpassen könnte und damit dann doch stabil bleibt und überlebt.
Ganz anderes Thema. Heute ist der Fleischatlas 2018 erschienen, den der BUND, die Heinrich-Böll-Stiftung und die Zeitung Le Monde Diplomatique herausgeben. Was steht da drin?
Dass eine umweltschonende Tierhaltung nur mit weniger Fleischkonsum funktioniert. Also Industrieländer sollten den Konsum um die Hälfte reduzieren und vor allem alles vom Tier essen und nicht nur das Filet auswählen. In den letzten 50 Jahren hat sich die globale Fleischproduktion mehr als verdreifacht und weltweit wird bis 2050 nochmal mit einem Anstieg um 85% gerechnet. Außerdem schreiben die Umweltschützer, dass die 5 größten Fleisch- und Milchkonzerne für mehr klimaschädliche Gase sorgen als der Ölriese Exxon.
Gibt es dann auch positive Entwicklungen?
Ja, speziell für Deutschland. Demnach hat sich die Zahl der Vegetarier in den letzten 10 Jahren hierzulande verdoppelt und mehr Menschen versuchen, öfter auf Fleisch zu verzichten. Die Umweltschützer meinen, dass die Fleischproduktion durch Laborfleisch oder Insektenzucht nachhaltiger werden kann und dann mit weniger Tierleid auskommen kann.
Und zum Abschluss kommen wir noch zum Winter. Der ist jetzt ziemlich mild bis jetzt.
Ja, und deswegen sparen sich offenbar viele Kraniche bislang den Flug weiter in den Süden und überwintern stattdessen bei uns. Experten schätzen, dass in Niedersachsen rund 20.000 Vögel sind. In Brandenburg werden rund 10.000 beobachtet und in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 1.000. Die Kraniche finden in Feuchtgebieten und auf Feldern anscheinend genug zu fressen. Die Kraniche kommen aus Skandinavien, wo sie den Sommer verbracht haben. In kälteren Jahren rasten sie in Deutschland nur und fliegen dann weiter nach Frankreich oder Spanien.
Wetter. Der Abend bleibt bewölkt und bis auf den Westen auch meist trocken. Dazu 5 bis minus 2 Grad. Morgen weiter wolkig mit ein paar Lücken in der Mitte und im Süden. Im Nordosten Schauer, sonst meistens trocken. Das Ganze zwischen 2 und 9 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.